Wir sind vor 2 Jahren auf St. Gallen gezügelt. Und das Erste, was wir in der Wohnung gemacht haben, ist unseren TV-Anschluss abzubestellen. Wir brauchen keinen Fernsehanschluss mehr, weil wir als Familie, wir schauen nicht mehr traditionell Fernsehen. Aber das Gute ist, wir haben ja noch Internet. Und im Internet, da bekommt man auch das ein oder andere Highlight aus dem Fernsehen mit. Und ich denke, wir wissen alle, es gab ganz unterschiedliche, erfolgreiche TV-Formate in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, was du magst, aber es sind ganz viele gewesen. Und eine Sache, die sehr erfolgreich war, sind doch diese Talentshows. Und eine der ganz großen ist America's Got Talent. Amerika hat Talent. Das ist eine der größten Shows, das gibt es mittlerweile. Dieses Schweiz hat sogar Talente und Deutschland auch, wer hätte es gedacht. Und ich möchte euch kurz erklären, was an dieser Talentshow passiert. Es ist eben eine Talentshow und du kannst dein Talent einer 4-köpfigen Jury präsentieren. Das Talent, das kann ganz unterschiedlich sein. Was hat in den letzten Jahren diese Talentshow gewonnen? Singen, Tanzen, Comedy, Zaubern, Bauchreden und Hundedressur. Hundedressur, ja. Der Gewinner von America's Got Talent gewinnt $1 Million. Was ganz interessant ist, es gibt keine Altersbeschränkung. Also jung oder alt, ihr könntet alle mitmachen und euer Talent präsentieren. Wie gesagt, es gibt diese 4 Jurymitglieder und die entscheiden darüber, ob diese Darbietung, dein Talent so gut ist, dass du eine Runde weiterkommst. Und jetzt gibt es eine ganz besondere Regel. Jedes Jurymitglied darf einem Talent den sogenannten goldenen Buzzer, da hauen die auf so einen goldenen Buzzer drauf, geben und wenn dieses Jurymitglied diesen goldenen Buzzer gedrückt hat, heißt das für das Talent, es ist sofort im Finale. Und wir möchten uns jetzt einen kurzen Ausschnitt ausschauen aus America's Got Talent 2017. Es wird auf Englisch sein. Ich werde zwischendurch so ein bisschen übersetzen. Dürfen wir das Video haben?
Hallo.
Are you?
And what's your name?
Mandy Harvey.
Und wer bist du, Mandy Harvey?
This? My interpreter.
Und wer ist das?
What's your name?
Sarah.
Die Frau für mich interpretiert.
Hi, Sarah.
Doing well, thank you. Hello.
Okay, Mandy, so I think I've worked this out. So you're deaf?
Also du
yes,
bist
I lost
stumm,
all my
taub?
Hearing when I was 18 years old.
Seit ich 18
wow.
Jahre
And
bin.
And how old are you now?
Bin ich taub?
29. So
und jetzt bin ich 29
years.
Jahre alt.
And Mandy, how
Seit
did you lose your hearing, if you don't mind me asking?
I have a connective tissue disorder, so basically I got sick and my nerves
deteriorated. Ich habe eine Störung im Bindegewebe und das hat mich krank gemacht und so habe ich mein Gehör verloren.
So, you were singing before you lost your hearing?
Yeah,
also hast
I've
du schon
been
Musik
singing
gemacht,
since I was 4. So I left music after I lost my hearing. And then figured out how to get back into singing with muscle memory using visual tuners and trusting my pitch.
Und dann hat sie aber weitergemacht, auch als ihr Gehör verloren hat.
Is that how you're following the music?
Yeah, I'm feeling the tempo, the beat through the floor.
And Mandy, what are you going to sing?
Und sie ist barfuß auf der Bühne, dass sie die Vibration von der Musik spüren kann.
Okay, can you tell me what it's about?
Und sie stellt ein eigenes Lied vor.
After I lost my hearing, I gave up. But I want to do more with my life than just give up.
Und in diesem Lied geht es darum, dass sie nicht einfach aufgeben will, trotz der Situation, wo sie drin ist.
Good for you. Okay, well look, this is your moment and good luck.
Okay.
Wir werden noch mehr von ihrer Geschichte hören. Ich hoffe, ihr seid wach. Vielleicht sehen wir es später. Unser Thema heute, die Elena hat schon gesagt, Glauben, wo es menschlich nichts mehr zu hoffen gibt. Mich inspirieren Menschen wie eben diese Mandy Harvey, die an sich glauben, sogar noch ein Lied drüber schreiben, wenn es menschlich wenig oder nichts mehr zu hoffen gibt. In den letzten Wochen haben wir hier in der Stammia in dieser Predigtserie das Leben von Abraham und seiner Frau Sarah betrachtet, die ganz unterschiedlichen Situationen. Und heute möchten wir eine Situation anschauen, wo es auf der einen Seite um Hoffnungslosigkeit geht und auf der anderen Seite um Glauben. Ihr seht schon hinter mir, ich habe heute 4 Punkte mitgebracht, die sind ganz einfach. Es geht um die Bühne des Lebens, es geht um Lampenfieber statt Glauben, es geht ums Rampenlicht und der 4. Punkt, der ist noch streng geheim. Der 1. Punkt, die Bühne des Lebens. Der Abraham, er hat es kürzlich erlebt, was mit Sodom und Gomorra passiert ist. Nachdem er alles, was er hatte, für diese Stadt gegeben hat, er hat gebetet, er hat Fürbitte gehalten, er hat mit Gott gehandelt. Und was ist mit der Stadt passiert? Sie ist trotzdem des Erdboden gleichgemacht worden. Nur sein Neffe Lot hat überlebt. Ich habe das in der letzten Predigt, da habe ich die Situation beleuchtet. Da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Aber das war so eine Situation, wo es doch irgendwie nachher menschlich ist. Ich brauche Veränderung. Und was haben Abraham und Sarah gemacht? Sie sind gezügelt. Ein neuer Ort, weiterziehen. Wir lesen in Genesis 20 die ersten beiden Verse. Abraham zog südwärts in die Wüste Negev und wohnte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Shur. Danach ließ er sich in der Stadt Gerar nieder. Dort gab er seine Frau als seine Schwester aus. Abimelech, der König von Gerar, fand Gefallen an Sarah und ließ sie in sein Haus holen. Hallo? Was machst du hier, Abraham, habe ich gedacht. Die erste Handlung am neuen Ort, Abraham verleugnet die Ehe zur Sarah und gibt Sarah dem Philisterkönig Abimelech. Was ist das für eine fahrlässige Handlung, die der Abraham hier ganz am Anfang an dem neuen Ort macht? Was hätte das für Folgen haben können? Hat Abraham denn alles vergessen, was Gott ihm in den letzten Jahren, Jahrzehnten auf den Weg gegeben hat? Zum Beispiel das, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann wird Sarah einen Sohn haben. Wir werden den ganzen Kontext von der Stelle nochmal lesen, aber dieses Versprechen Gott, in einem Jahr werdet ihr einen Sohn haben. Einen Sohn, auf den sie schon Jahrzehnte warten. Was wäre passiert, wenn Sarah jetzt die Frau von Abimelech geworden wäre? Was wäre, der Abimelech hätte die Sarah geschwängert? Abraham, der hat hier die Verheißung Gottes gefährdet und aus menschlicher Sicht irgendwie diesen Bund mit Gott ins Wanken gebracht. Und ich stell mir die Frage, warum? Weil Abraham, er war doch so klar berufen von Gott. Es war klar, und wir haben in der ganzen Predigtserie diese unterschiedlichen Verheißungen Gottes schon angeschaut. Und es ist genau eine Verheißung, die immer wieder vorkommt. Ihr seht die Auflistung hinter mir, wo Gott sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen, Genesis 12. Deinem Samen will ich dieses Land geben, Genesis 12 nochmal. Ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde, Genesis 13. Oder dieses schöne Bild, zähle die Sterne. So groß soll dein Same sein. Genesis 15. Oder dann spricht Gott ihm zu, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Im Genesis 17. Und dann diese Stelle, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Genesis 18. Wenn ich das lese, dann denke ich, boah, es war doch alles klar, was auf der Bühne des Lebens von Abraham und Sarah jetzt passieren wird. Das ist fast eine rhetorische Frage. Ja, irgendwann kommt dieser Samen, irgendwann kommt das Baby. Und wenn dann dieser Nachfolger kommt, dann geht es auch weiter. Dann wird es groß, wie die Sterne, wie der Staub, diese Bilder. Für Mandy Harvey, unsere taube Sängerin, war eigentlich auch alles klar, was auf der Bühne ihres Lebens jetzt los war. Sie hatte sich eingeschrieben für ein Studium in der Musikpädagogik. Und für sie war klar, die nächsten 3-4 Jahre studiere ich Musik. Doch innerhalb von einem Monat hat sie ihr Gehör komplett verloren. Sie saß in einer Prüfung und es ging darum, Töne am Piano zu erhören. Und sie saß in dieser Prüfung und sie wartete darauf, dass die Prüfung endlich losgeht. Und sie war irgendwie irritiert, warum schreiben denn schon meine Mitstudierenden schon alle und so weiter. Bis sie irgendwann realisiert hat, die Prüfung hat längst angefangen, ich habe aber die Töne des Pianos nicht gehört. Wir kommen zum zweiten Punkt, Lampenfieber statt Glaube. Ich denke, wir kennen alle diese allgemeine Anspannung, so diese Nervosität, Stress vor und während einer Prüfung, öffentlichen Auftritten, von einem Jobinterview oder wie auch immer. Manche von uns, die fangen an zu dottern, weil sie nervös sind. Was ich gern mache, ich spiele mit meinem Ehering, wenn ich nervös bin, jetzt wisst ihr es. Andere fangen an, irgendwie ihren ganzen Körper zu bewegen, rumzulaufen. Noch andere benutzen gern Füllwörter. Genau. Richtig. Und manche fangen auch an zu lachen. Habt ihr das mal erlebt, wenn jemand nervös ist und anfängt zu lachen? Irgendwie zu locker ist. Mit mir sind da alle ganz anders. Und wir wollen anschauen, auf der Bühne des Lebens von Abraham und Sarah ist nämlich die Sarah, die Lampenfieber bekommen hat. Sie hat ja auch all diese Verheißungen gehört. Sie steht ja auch mit über ihrem Leben. Und ich glaube, da hat sich so eine Anspannung entwickelt. Ja, warum trifft denn jetzt nichts ein? Warum kriegen wir immer nur Worte, aber keine Taten? Ja, warum werde ich denn nicht schwanger? Warum kommt nicht der Nachfolger? Wir wollen die Situation nachlesen in Genesis 18. Das ist genau die Situation vor dem Gebet von Abraham für Sodom und Gomorra. Genesis 18,1. Könnt ihr gerne mitlesen. Abraham und Sarah natürlich wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Wir sind wieder auf dem Campingplatz. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich 3 Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief er zu ihnen hinüber und verneigte sich bis zur Erde und bat: Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt werdet. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden, sagten die 3. Tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief zu Sarah schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühr einen Teig an und backe Fladenbrote. Er lief weiter zu einer seiner Rinderherden, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie saßen im Schatten des Baums und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Gastfreundschaft, Einladung. Und jetzt wird's interessant. Wo ist deine Frau Sarah? Fragten die 3 Männer ihn. Hier im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte einer der Männer, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt. Und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr, um diese Zeit komme ich wieder zu euch, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah fürchtete sich und log, ich habe nicht gelacht, aber Gott erwiderte ihr, doch, du hast gelacht. Sarah lachte also. Sie war angespannt. Und wir spüren dieses Lachen, das ist kein Lachen der Freude. Yes, jetzt hat uns Gott eine Zusage gegeben und das wird eintreffen. Nein, das war wieder so eine Zusage, so eine Verheißung. Noch so ein Ding. Irgendwie vielleicht leere Worte für sie. Es war ein Lachen, das sehr viel Unglaube ausdrückt. Worin bestand das Problem? Der Text sagt es uns. Sie blickte auf sich, sie blickte auf Abraham, sie hat auf die Bühne ihres Lebens geschaut und hat gesehen, wir sind alt, wir haben unser Leben gelebt, wir können keine Kinder mehr kriegen. Warum macht sich Gott jetzt lustig über uns und sagt uns jetzt nochmal, ihr werdet nächstes Jahr einen Sohn haben? Und ich kann mir das vorstellen, ja, wenn Gott sich über mich lustig macht, da kann ich auch frech zurücklachen über das, was Gott sagt. In dem Moment glaubte Sarah Sarah. Wie lange war sie schon die Frau von Abraham? Wie viele Jahrzehnte haben sie schon versucht mit dem Kinderwunsch, mit der Nachfolge? Sie kennt diese Verheißungen in- und auswendig. Sie hat sie immer wieder im Ohr. Aber warum hätte Gott nicht früher handeln können? Jetzt ist nichts mehr möglich. Wir springen nochmal zu Mandy Harvey. Sie saß in dieser Prüfung, hat es nicht gehört. Sie hat dann den Bescheid bekommen, dass sie das Studium abbrechen muss. Und sie hat diesen Bescheid, diesen Brief, und sie geht über den Campus. Und während sie über den Campus geht, hat sie einen Zusammenprall mit einem Velofahrer. Der Velofahrer hatte gerufen, pass auf, ich komme. Sie hatte den Velofahrer aber nicht gehört. Und es ist interessant, in einem Interview schreibt sie ihre Gedanken. Sie hatte also diesen Zusammenprall, sie sitzt auf dem Boden. Und dann sagt sie, es war der Moment auf diesem Boden, wo dann alles zerbrochen ist. Es war auf einmal real. Keine Zukunft mehr mit Musik. Es ist unmöglich. Ich zitiere sie. Ich machte den Fehler, meine ganze Identität mit einem einzigen Traum zu verbinden. Und als dieser Traum starb, fühlte ich mich sehr wohl, als wäre ich gestorben. Wir kommen zum dritten Punkt im Rampenlicht. Wie ging es mit Sarah und Abraham weiter? Wir lesen in Genesis 21, wie es weitergeht. Der Herr wandte sich Sarah zu, wieder dieses Hinwenden, eine Art Segnen, und machte sein Versprechen wahr, das er ihr gegeben hatte. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater, genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. So kam es, dass Abraham und Sarah endlich einen gemeinsamen Sohn hatten. Abraham gab ihnen den Namen Isaak. Und Isaak bedeutet so viel wie Gelächter, Lachen. Als Isaak 8 Tage alt war, beschnitt Abraham ihn so wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Und er war zur Zeit der Geburt 100 Jahre alt. Sarah rief: Gott lässt mich wieder lachen. Jeder, der das erfährt, wird mit mir lachen. Denn wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter noch Mutter werde? Abraham hat Jahrzehnte darauf warten müssen, aber jetzt habe ich ihm einen Sohn geboren. Isaak wuchs dann heran und als Sarah aufhörte, ihn zu stillen, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Sarah, sie kann wieder lachen. Interessant, hier ist genau das gleiche hebräische Wort wie das Lachen am Zelt. Aber wir merken alle, dass eine andere Form von Lachen hier ist. Hier ist auf einmal Freude da, hier ist auf einmal Dankbarkeit in diesem Lachen drin. Da ist keine Anspannung mehr, sondern da ist irgendwie Freiheit. Und wir sehen hier, niemand kann die Zusagen Gottes zunichte machen. Gott verwirklicht, was er versprochen hat. Er ist der Regisseur auf der Bühne des Lebens. Und jetzt steht auf einmal dieser Isaak, dieser Sohn, im Rampenlicht. Was für ein erfreuliches Ereignis für alle, die beteiligt sind. Und was wir hier lesen, ist ein Teil von der sogenannten Heilsgeschichte. Heilsgeschichte, da beschreibt man die Geschichte Gottes Handeln, dass er immer wieder handelt in der Geschichte bis heute. Und er handelt an den Menschen, für den Menschen und mit den Menschen. Isaak, der war was Besonderes. Nicht nur, weil Abraham und Sarah so lange warten mussten, sondern weil er eben Teil dieser Heilsgeschichte ist. Er ist der Sohn der Verheißung. Er ist der Erbe. Es geht weiter. Es kann weitergehen. Heute lesen wir diesen Text ja mit der Brille des Neuen Testaments. Wir wissen ja, was kommt. Aber damals haben sie es noch anders gelesen. Ich möchte euch einen Kommentar von Paulus, er schreibt es im Galater 3,16 zu der Situation vorlesen. Galater 3,16, ihr seht es hinter mir. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen, und dieser eine ist Christus. Abraham, der Vater der Verheißung, Isaak, der Sohn, aber der Fokus war schon auf den einen, auf Jesus Christus hin. Im Hebräer 11 finden wir nochmal einen Kommentar genau zu dieser Situation. Hebräer 11, 11 bis 12. Da schreibt der Hebräerbriefautor: Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, an dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Ich finde das faszinierend. Gott nutzt diese Untreue, diesen Unglauben von Sarah, dieses Lachen, und er stellt seine Treue über den Leben von Abraham und Sarah ins Rampenlicht. Das ist das Wichtige. Er stellt es ins Rampenlicht. Und wir haben alle schon ganz gewartet, dass wir die Mandy Harvey nochmal ins Rampenlicht stellen. Sie wird uns jetzt das Lied vorsingen, Try, was heißt Versuche. Darf man das Video haben?
I don't think you're going to need a translator for this.
Also für das, was jetzt kommt, braucht sie keine Übersetzung. Wir sind beim letzten Punkt angekommen, der goldene Buzzer. Wenn du und ich in der Jury gesessen hätten, hätten wir für die Performance von Abraham und Sarah, hätten wir ihnen den goldenen Buzzer gegeben, hätten wir sie sofort ins Finale katapultiert? Natürlich nicht. Und irgendwie doch. Sie hätten doch einfach nur glauben, vertrauen müssen, was Gott ihnen verheißen hat. Und es wäre ein ganz klarer, goldener Buzzer gewesen. Eigentlich eine einfache Aufgabe, oder? Ich kann mich aber so gut mit ihnen identifizieren. Weil ich weiß, dass es keine einfache Aufgabe ist, einfach zu glauben, einfach zu vertrauen. Und wie oft mache ich selber den gleichen Denkfehler wie Sarah, wo sie gedacht hat, Gott kommt nicht ohne Zutun des Menschen zum Ziel. Sie war alt, sie konnte doch nicht mehr gebären. Sie muss eigentlich nur ein Wort streichen. Gott kommt ohne Zutun des Menschen zum Ziel. Wie oft stehe ich auf der Bühne meines Lebens, schaue herum und ich schaffe es schon gar nicht, über den Rand der Bühne hinauszuschauen, sondern hier stehen schon so viele Sachen, die ich anschaue, so viele Herausforderungen, so viele Wünsche, so viele Krisen, dass ich nur das sehen kann. Die Bühne meines Lebens. Es stehen so viele Sachen im Rampenlicht. Und manchmal weiß ich gar nicht, wo ich hinzuschauen habe. Und wenn man so über die Bühne unterwegs ist, dann wächst auch die Anspannung. Dann sehe ich wieder was, bekomme Lampenfieber. Hier ist eine Situation, da muss ich wieder mit meinem Ehering spielen. Da eine Situation, ich fange wieder an zu stottern, weil ich nervös bin. Es ist so viel los auf der Bühne des Lebens. Es ist ein Zitat von C.S. Lewis, was mich in diesen Momenten immer sehr anspricht. C.S. Lewis, britischer Schriftsteller, Theologe, er hat einmal das Folgende gesagt: Ich bin sicher, dass Gott niemanden warten lässt, wenn er nicht sieht, dass es gut für ihn ist, zu warten. Ich glaube, eines der Herausforderungen auch in der heutigen Zeit, dieses Warten. Immer wieder dieses Warten auf der Bühne des Lebens, dass Sachen sich verändern. Und genau bei diesem Warten ist ja genau der Moment, wo wir so einen goldenen Buzzer bräuchten. Aber wisst ihr was? Ich kann mich nicht selber ins Finale katapultieren. Stell dir vor, du hättest alles herausgefunden. Du würdest keinen Glauben brauchen. Du könntest einfach nach deinem Verständnis leben, nach deiner Logik, aber nicht nach Glauben. Aber wenn du etwas nicht verstehst, dann gibt es dir die einzigartige Gelegenheit, deinen Glauben zu vertiefen. Kommt aus einem Buch von Craig Rochelle. Zur Situation auf der Bühne des Lebens. Sehe ich das als eine Chance, den Glauben zu vertiefen? Wie warte ich? Wie aktiv oder inaktiv warte ich? Das Bild mit dem goldenen Buzzer ist natürlich, nur Gott kann mich und dich ins Finale katapultieren. Er ist treu zu seinem Bund und seinen Verheißungen. Was heißt hier in diesem Kontext dann Glaube? Glaube heißt, ich versuche treu zu diesem Bund Gottes mit uns Menschen zu stehen. Mit unserer Treue steht und fällt dieser Bund nicht. Sein Bund gilt immer. Aber wenn ich dazu stehe, drückt es meine Dankbarkeit aus und auch meinen Gehorsam. Es ist interessant, dass Abraham diesen Gehorsam noch ganz praktisch ausdrückt mit der Beschneidung von Isaak am achten Tag. Die Beschneidung, das ist jetzt einfach nur ein Nebenthema, als Zeichen, dass der Mensch nicht alles aus sich heraus tun kann, sondern dass Reinigung von Sünde und Heiligung außerhalb des Menschen liegt. Nicht in uns ist das Heil, sondern nur in Jesus Christus können wir das Heil finden, wie es uns in der Bibel vorgestellt wird. Eine Randbemerkung. Warum predigen wir eigentlich diese alten Geschichten? Es wäre doch viel spannender, Neues Testament, wo man nicht immer zurückspringen muss, sondern einfach das nach Ostern, Weihnachten und so weiter. Hier erkennen wir jetzt diesen Nutzen von den alten Geschichten, weil sie bestätigen so anschaulich, wie Gott seinen Weg macht mit seinen Leuten. Wir sehen die geistlichen Wahrheiten und die Heilstaten Gottes in der Geschichte. Wir erkennen, wie treu Gott ist, wie er handelt. Und da können wir auch heute noch von lernen. Vorbilder am Glauben. Abraham, deshalb wird er so oft zitiert. Und ich möchte euch nochmal aus dem Römerbrief was vorlesen, was über Abraham geschrieben wird. Abraham 4, 19 bis 25 gibt keine Folie, sondern hört einfach mal auf die Worte. Römer 4, 19, 25, Paulus schreibt hier: Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Allen verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Da war immer noch Glaube da. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute, und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt, ihn, der wegen unserer Verfehlung dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Was für ein schönes Resümee über das Leben von Abraham, dieser feste Glauben. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das erinnert mich noch an eine andere Person in der Weltgeschichte. An einen Mann, der die Weltgeschichte in einem besonderen Land geprägt hat. Ich rede von Nelson Mandela. Er war 27 Jahre im Gefängnis und ist dann zum Präsidenten von Südafrika geworden. Klammer auf, meine Frau kommt ja aus Südafrika, ich habe da gelebt, da habe ich da eine besondere Beziehung dazu. Und er hat einmal Folgendes geschrieben: Ich verliere nie, ich gewinne entweder oder lerne. Ich verliere nie, ich gewinne entweder oder lerne. Er schreibt in seinem Buch Walk to Freedom: Ich bin im Grunde genommen ein Optimist. Ob das nun von der Natur herkommt oder von der Pflege meines Herzens, kann ich nicht sagen. Zum Optimismus gehört es, den Kopf zur Sonne gerichtet zu halten, ins Rampenlicht auf Gott. Und es geht darum, im Optimismus die Füße nach vorne zu bewegen, in Bewegung zu bleiben. Er schreibt: Es gab viele dunkle Momente, in denen mein Glaube an die Menschheit schwer geprüft wurde. Aber ich wollte und konnte mich nicht der Verzweiflung hingeben. Dort liegt Niederlage und Tod. Ein Buch zum Empfehlen. Kommen ganz zum Schluss nochmal zu America's Got Talent. Mandy Harvey hat uns dieses Lied Try, auf Deutsch Versuche, ja zugesungen. Und es ist eine Zeile, die mich am meisten bewegt von dem Lied. Sie singt da: Es gibt niemanden, den ich beschuldigen kann, weil ich weiß, dass das Einzige, was mir im Weg steht, ich bin. Es gibt niemanden, den ich beschuldigen kann, weil ich weiß, dass das Einzige, was mir im Weg steht, ich bin. Ich würde ihr gern jetzt noch was zusingen. Wenn ich mir selber im Weg stehe, auf der Bühne meines Lebens, dann machen die Möglichkeiten Gottes unsere Endpunkte zum Doppelpunkt. In der Heilsgeschichte, in der Geschichte der Bibel, in der Geschichte Gottes mit den Menschen sehen wir immer wieder, wie es weitergeht. Gott ist treu. Gott bleibt dran. Wir feiern bald Weihnachten, aber dann geht es auch um Ostern. Es geht um Leben, Tod, Auferstehung. Es geht um Hoffnung auf ewiges Leben. Und wie so oft fühlt sich in unserer Geschichte, auf unserer Bühne etwas an wie ein Endpunkt. Aber Gott möchte es zu einem Doppelpunkt machen. Und das ist meine Ermutigung für uns heute Morgen, dass du das erleben darfst, dass auf der Bühne deines Lebens Endpunkte zu Doppelpunkten werden, dass es keine Niederlagen gibt, sondern Siege oder Situationen, wo wir gemeinsam etwas lernen können. Und möge dieses Rampenlicht deine Bühne des Lebens ausleuchten, aber auch all das, was so hinter der Bühne oder vor der Bühne passiert. Ich möchte es noch einmal drücken. Der goldene Buzzer Gottes, Gott alleine, er kann dich nur ins Finale katapultieren. Wir Menschen, wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft. Und wenn du dann dich im Finale wiederfindest, dann kommt es wieder zu der Frage: Glaube ich oder habe ich Lampenfieber? Doppelpunkt.